Das ist jetzt eine gemeine Einstiegsfrage an einen Musiker und Plattenladenchef. Auf der berühmten einsamen Insel gibt's, oh Wunder, Strom und auch einen Plattenspieler. Aber sie dürfen nur eine LP mitnehmen. Und welche wäre das?
Das ist so komplett. Also, ich habe mir jetzt keine Gedanken vorher gemacht. Das wäre so schwierig, sage ich ganz ehrlich.
Dann lieber gar keine.
Nee, auch blöd.
Spontan, Bauchgefühl.
Spontan. Eine Bob Marley-Platte.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Peter Wacher. Optimal und Größenwahn.
Da lacht er. Beides vereint in einer Person. Und Bob Marley ging mit auf die Insel wegen...
Weil das gut zu einer Insel passt, diese Musik. Ich stelle mir das ja ein bisschen karibisch vor und jetzt nicht irgendwie im Eismeer.
Und was zu rauchen.
Ja.
Wollen wir es nicht ausführen in diesen Tagen. Zum Größenwahn kommen wir noch, zum Persönlichen, aber auch zu dem legendären Tanzlokal. Aber erstmal zum Optimal. Das ist der Name für einen bekannten Plattenladen in München. Dort gibt es nicht nur eine LP, sondern über den Daumen, wie viel? 100.000?
Es hieß mal, wir hätten so 100.000 LPs, ja, irgend sowas.
Ja, wer schon mal im Erdgeschoss war, er weiß, der Blick geht fast bis zum Horizont. Und ich habe mir mal gedacht, was haben sie eigentlich nicht? Garantiert nicht.
Bei uns jetzt im Plattenladen? Mhm. Faschorock.
Rechts außen. Klassik gab es, glaube ich, auch, oder?
Teilweise wurden Klassiksammlungen aufgekauft, ja. Secondhand und Engross zum Beispiel nach Südkorea exportiert.
Ja, ich habe mich auch erinnert an meine Jahrgänge. Also ich bin Jahrgang 61, Sie sind 62.
Richtig.
Es gab ja mal so Ende der 80er bei Tausenden die Überlegung, ab damit die ganzen Langspielplatten. Die Versuchung hatten Sie nie, oder?
Nie. Also einfach schon, weil das Haptische einer Platte, eines Vinyls einfach was ganz anderes ist. Also es gehört ja auch das Cover dazu, die Verpackung, die Aufmachung. Es ist ja irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Ja,
deswegen konnte ich es dann auch nicht wegschmeißen. Meine erste war T4 Tillerman von Cat Stevens mit diesem vergnügten Zecher unter den Bäumen. Nee, das wirft man nicht weg, oder?
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Ein paar haben es gemacht. Womit es natürlich abwärts ging, kann ich mir vorstellen, die Verkaufszahlen seit Gründung des Plattenladens 1982. Da muss es ja viel mehr gegeben haben.
Nee, bei uns war das immer anders, weil unser Sortiment wurde immer breiter, sage ich mal so. Und dadurch gab es eigentlich nicht so den großen Einbruch. Es gab mal einen Einbruch, als viele angefangen haben, CDs zu brennen. Mhm. Ja, das war wirklich ein Einbruch. Da hat es zum Beispiel vor allem die Hip-Hop-Sektion sehr getroffen.
Und aber als Alt-Punk haben Sie im tiefsten Innern ja Verständnis gehabt für die Null-Cent-Nummer.
Ja klar, wir haben ja auch damals, also es war ja gang und gäbe, dass sich einer die Platte gekauft hat und dann wurde der auf Tape gezogen, ja, für seine Freunde, oder man hat die Platten verliehen an seine Freunde und die haben sich dann in Tape gezogen, das hat einfach dazugehört. Wir hatten ja auch nicht alle so viel Geld, also dass man so andauernd jeder sich die gleiche Platte kauft.
Sie also, strahlen mich an, der Geschäftsmann sieht's anders.
Wieso soll ich das anders sehen? Nee. Ganz am Anfang, man kann das ja heute sagen, ist wahrscheinlich verjährt, aber wir haben am Anfang auch Bootlegs auf Kassetten gezogen. Also es war zweimal illegal sozusagen. Da habe ich einfach gute Live-Mitschnitte von Slits oder Suzanne Banshees auf Tape gezogen und die haben wir dann halt so für einen Fünfer verkauft. Ne? Die Bootlegs haben mir irgendwie 40 Mark oder sowas gekostet.
Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ich höre zwar immer wieder von dem Hype ums Vinyl, aber ist es nicht vor allem auch ein Mediending? Wie viel 20-Jährige geben ihr Geld aus im kostenlosen Spotify-Zeitalter?
Das ist richtig. Also Vinyl ist sehr teuer geworden, weil die Auflagen kleiner geworden sind. Also die Stückzahl pro Vinyl, aber es wird sehr viel veröffentlicht. Vor allem haben die Majors wieder angefangen, auch so Klassiker, Pink Floyd, was weiß ich, Fleetwood Mac, wieder nachzupressen. Das gibt es auch wieder. Und diese Klassiker, diese Aufträge verstopfen die Presswerke. Also dass irgendwelche kleinen, jungen KünstlerInnen ewige Wartezeiten entstanden, um auf sein Vinyl zu bekommen. Im Großen und Ganzen, natürlich geht das alles in Streamen heutzutage, ja.
Ich habe nur eine absurde Wendung vernommen neulich. Meine Tochter in Wien ging zum Blutspenden und hat sich dann von den 40 Euro eine Doppel-LP gekauft. Das ist eine ganz schöne Hausordnung.
Toll, finde ich total toll.
Um sie dann auf den alten Dual-Plattenspieler meiner Eltern aufzulegen. Aber die Mehrheit ist doch 50 plus wahrscheinlich, oder? Die da im Laden aufkreuzt.
Nee, das ist schon sehr gemischt. Aber klar, also die Mehrheit ist 40 plus. Aber es ist durchaus interessant, wie viele Jugendliche wiederkommen. Und auch, wir haben ja auch eine schöne gepflegte Secondhand-Abteilung. Also da, wo es dann nicht so teuer ist, da wird dann auch gerne zugegriffen.
Aber bevor man sich jetzt falsche Vorstellungen macht, es war einmal, ich habe mir den Markt angeschaut, 1985, ein Absatz in Deutschland von 75 Millionen Langspielplatten in den ersten Jahren, auch Ihres Ladens, ging runter bis 2005 auf eine 500.000. Jetzt sind wir anscheinend wieder bei 4,5. Aber es ist ein Markt, der sich trägt.
Ich bin sehr glücklich, dass wir unser 42-jähriges Jubiläum feiern sozusagen. Das hätte ich nie gedacht, also dass der Laden so lange existieren wird und dass drei Leute fest angestellt sein können und wir immer wieder Studentinnen da haben, die mithelfen können oder ein Praktikum machen. Also das ist für mich eine große Freude.
Und Sie kommen aus einer ganz anderen Zeit und wer es kaum glauben kann, vor 40 Jahren drumherum ums Optimal. Es waren schlichte Altbauten mit Kohle- und Holzöfen, kleine Läden, ein Maschinenbauer und die Gaststätte Turnvater Jahn mit Kegelbahn. Wir reden übers Glockenbachviertel. Das war mal hart am Glasscherbenviertel.
So nannten das andere, ja. Es war ein bisschen berlinerischer oder hamburgerischer. Es war nicht so geschleckt.
Es hat eine ordentliche Entwicklung durchgemacht. Die Frage ist, wie hält man sich ausgerechnet in der Ecke?
Wir haben Glück, wir haben einen Vermieter, der einfach nicht die Mieten wie in der Fraunhoferstraße durchsetzt. Ja. Also wenn das wäre, also das ist immer ein Damoklesschwert über unser Geschäft, dass auf einmal die Mieten total explodieren, ja, wie sie im Glockenbachviertel überall explodiert sind. Das ist immer ein Damoklesschwert, weil natürlich die Gewinnspanne bei uns da im Musikfachhandel einfach total klein sind. Ja.
Also wenn er sehr gierig wäre, könnte er aufs Doppelte und Dreifache gehen, mit Blick nach drumherum.
Vielleicht aufs Doppelte, ja. Oder sagen wir mal auf jeden Fall 50% mehr. Und für uns würde das vielleicht ein Aus bedeuten, ja.
Ja, das ist eine große Bewegung, die den ganzen Raum erfasst hat. An dem Punkt vielleicht auch danke an diesen Typus Vermieter und Hausbesitzer. In Ihrer Wohnung zuletzt noch in dem Kapitel würde mich interessieren, wie viele Langspielplatten haben Sie denn da?
So über den Daumen gepeilt, 10.000 bis 12.000 oder sowas. Mit CDs, ich habe noch viele CDs auch.
Eine große Wohnung.
Ja, es ist so in einer Altbauwohnung, so eine ganze Wand von oben bis unten. Ja.
Weil Sie sicher einen Kollegen von mir kennen, den Roderich Fabian. Mhm. Der war hier auch vor Monaten und sagte, bei einer ähnlichen Größenordnung, ich glaube 13.000, es ist ein statisches Problem. Man muss überlegen, was man noch machen kann und ob man es in den Keller bringen muss.
Meine Lebenspartnerin hatte da schon Bedenken, wo ich das Regal aufgestellt habe. Aber das ist ein stabiles.
Es geht um die Wände. In welchem Stockwerk sind Sie?
Im ersten.
Vielleicht, wenn Sie nach Hause kommen, schon im Erdgeschoss.
Na.
Wir hören The Specials, die haben Sie sich gewünscht, eine Aufnahme aus dem Dezember 80, da waren Sie noch 17. Warum die Nummer? Do Nothing?
Die Specials waren einfach so eine unglaublich tolle Band, schwarz und weiße vereint in einer Band, wo, das war in dieser Zeit, wo auch in England so diese National Front, da gab es Schießereien und so weiter, Faschos gegen Schwarze, und diese Band hat einfach gezeigt, dass es zusammen total gut geht.
Das hört man auch.
My only
Bayern 2, 1:1 der Talk und mir gegenüber ist der Musiker, DJ, Clubchef Peter Wacher. Also Ihr Motto ist das bestimmt nicht, do nothing, wenn ich schaue, was Sie alles gemacht haben in Ihrem Leben. Ja, da war einmal vor 40 Jahren das Tanzlokal Größenwahn. Was für ein herrlicher Name. Wer hat denn die Idee gehabt?
Diese Größenwahnsinnigen aus dem Café Größenwahn. Ich war da ja Gast.
Und auch hin und wieder DJ. Und wenn Sie sich erinnern an das Flair, an die Stimmung im Tanzlokal Größenwahn, wer war da? Wie ging es dazu?
Es war halt so eine trashige, schicke Subkultur. Es war jetzt eher so New Wave und so gemischt Glitzer. Es gab viele Schwule auch. Es war sehr bunt gemischt eigentlich. So wie auch die Musik am Anfang. Dann lief irgendwie Disco, Ska, Clash, alles so durcheinander irgendwie. Bis dann so die ersten elektronischen Töne kamen, da kam dann auch dieser bekannte DJ G-Hell dazu, der dort aufgelegt hat. Und da kamen die ersten, ja, so Rave-Sachen wurden dann auch gespielt, so Happy Mondays und so Zeugs.
Wir reden über die 80er und den Beginn der 90er. Ist ein Erlebnis haften geblieben, für immer.
Aus dem Größenbahn?
Ja.
Manchmal eine harte Tür, es war manchmal gar nicht einfach reinzukommen. Ja.
Es war in München überhaupt, ja. Und, unselig.
Ja,
also ich erinnere mich, dass ich mit Kleidertipps nach Hause geschickt wurde. Ja, probier's doch mal so und so und komm wieder.
Ja. Das Größenbahn war ja ein Nachfolger vom Lipstick. Das war so ein Punk-New-Wave-Treff an der Columbusstraße. Und das war da ein bisschen punkiger noch und Ska-Musik und Reggae, also es lief sehr bunte Musik da. Das musste dann zumachen und viele sind dann rüber weiter ins Größenwahn, so war das, ja.
Und in dann Ihnen auch wohnte auch der Größenwahn? Mit 20?
Würde eher sagen, nicht der Größenwahn, sondern eher vielleicht der Mut, das Leben selber in die Hand zu nehmen und aus der Liebe und Leidenschaft so meinen Job zu machen, ja.
Aber auch Abstürze dort erlebt, nehme ich an.
Ja,
oder?
Klar, haben wir da auch gerne getrunken, ja. Getanzt, getrunken, geraucht. Man durfte ja damals noch in der Disco rauchen und so.
Unvorstellbar heute.
Ja, ja.
Da passt der Falco-Spruch. Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt.
Nicht ganz.
So wild waren die Nächte dann doch nicht.
Nein, sehe ich nicht so. Also ich kann, es gibt da schon auf jeden Fall Erinnerungen, ja. Und
ich war vor Wochen.
Auch tolle Frauen da. Ich habe mich auch mal verliebt im Tanzlokal Größenwahn. Stimmt.
Ja. Aber ist das nicht der Normalfall, dass man sich auch mal verliebt beim Tanzen?
Ja, im Club, natürlich. Im Club trifft man sich. Und das ist ja immer schön, wenn auch als wir dann selber angefangen haben, Clubs zu betreiben, wenn man dann irgendwie Pärchen nach Jahren trifft und erfährt oder mitbekommen hat, dass sich diese Leute dort bei uns kennengelernt haben und es wurde was draus. Das ist natürlich auch toll. Natürlich gab es auch Scheidungen in Clubs, gehört auch dazu. Aber so
weil man sich schon wieder verliebt hat. Was wurde aus Ihrer Liebe im Club?
Ja, wir haben uns dann doch nach über 20 Jahren getrennt.
Oh.
Wir haben eine Tochter, eine gemeinsame, und ich lebe jetzt mit einer anderen Gefährtin zusammen.
Das wusste ich jetzt nicht, das war weitaus mehr als eine Liebelei.
Ja.
Das hat lange gehalten.
Ja, ja, das hat lange gehalten und wir haben auch zusammen dann den Ultraschall und die rote Sonne betrieben. Tun wir immer noch.
Zudem kommen wir noch. Ja, was lange
hielt. Entschuldigung, ich muss kurz berichtigen, also Musiker stimmt nicht. Leider.
Ein bisschen Punk-Bass versucht.
Ich habe mal so gejammt, würde ich mal sagen. Also Musiker. Also mit
im Noten. Sinne von Josef Beuys, jeder kann's und sei es für eine Minute.
In dem Sinne ja.
Okay. Die Liebe hielt auch bei vielen zum Größenwahn. Also es ging ja 10, 12 Jahre lang und ich war vor Wochen mal auf dem Revival im Feuerwerk. Da läuft es ja in loser Folge. Und ja, weiß gar nicht, wie mir zumute war. Selbe Musik, dieselben Typen, aber alle 50 plus. Mhm. Waren Sie auch schon mal dort bei so einem Revival?
Nein, nein.
Es war in jedem Fall rührend und schön, mhm. wie alle wild entschlossen waren, die Beine mhm. immer noch so hoch zu werfen, mhm. wie vor 40 Jahren.
Ja, es gibt auch so eine Facebook-Seite, glaube ich, oder? Wo Tanzlokal Grüßenbahn, wo immer wieder Fotos aus der Zeit und Flyer veröffentlicht werden. Und
man sieht auch Thomas den Hexenschuss.
Thomas Peter, genau, der macht das auch immer gerne. Ja, ja.
New Wave will never die. Aber es ist eine ganze Weile her, wenn man sich ans München der frühen 80er erinnert. Ich dachte mir es neulich bei einer alten Monaco-Franze-Folge. Da gehen die so abgeblätterte Hausfassaden lang. Es war eine andere Stadt vor 40 Jahren.
Weiß noch, ich habe da in der Hans-Sachs-Straße für 200 Mark gewohnt in einer Vier-Zimmer-WG und sowas ist unvorstellbar heutzutage. Ja.
Und aus Ihrer Zeit, da waren Sie 15, Herbst 77, kommen jetzt die Stranglers. Und warum der Titel? No More Heroes?
Weil das so bezeichnend war. Wir wollten, also so in der Punk-Szene No More Heroes, das hieß ja, wir wollen keine, also so weg mit diesen Helden-Epos. Ja. Ist so, wir sind alle gleich. Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick that made his ears burn.
Ja, wir haben uns gerade beide gewundert, gell? Wir dachten, jetzt kommt so eine Punk-Nummer, hart, anarchisch, wild. Und wie wirkt sie gerade auf Sie?
Durcharrangiert, poppig, soft.
Nett?
Popmusik. Damals hat sich das anders angehört. Anscheinend haben sich die Hörgewohnheiten geändert, unsere. Wir haben uns irgendwie so angepunkt anscheinend. Alle.
Aber solche Zäsuren haben wir vielleicht gar nicht mehr so wahrgenommen. Damals war es unerhört. Bayern 2, 1:1 der Talk und mir gegenüber ist Peter Wacher, DJ, Plattenladenchef, geboren 1962 am 1. Mai. Das ist ein spezieller Geburtstag. Ist es ein guter, der 1. Mai jedes Jahr?
Es ist super, man kann immer ausschlafen.
Immer Feiertag und die Abwesenheit von Arbeit. Oder gehen Sie auf Veranstaltungen dann mit roter Fahne?
Auch schon gemacht. Meistens, früher habe ich mal reingefeiert, 30. April, Walpurgisnacht, Absturz Blocksberg. Da habe ich immer mein Lieblings-Line-Up zusammengestellt und das im Ultraschall oder in der roten Sonne veranstalten dürfen können.
Und konnten mit allen ja hinein feiern und grölen. Aber wenn wir schon bei der Arbeit sind, der Papa war Modellschreiner, die Mutter ging nebenher manches Mal noch putzen, daheim drei Söhne und Geld.
Schwierig, also Geld war schwierig bei uns in der Familie.
Wenig.
Mein Vater hat wenig verdient, meine Mutter hat als Reinigung, Putzfrau, wie man damals gesagt hat, noch was dazu verdient. Ja, das war, also meine Eltern sind, wir haben kein Auto gehabt, wir sind, fürs Skilager musste ich beim Elternbeirat einen Zuschuss beantragen, so.
Das Wort arm haben wir vermieden?
Arm waren wir in dem Sinne nicht. Okay, meine Mutter musste immer schauen, dass das Geld zusammenhält, um noch am Monatsende was einkaufen zu gehen. Arm, ja, ich hatte nicht den Vergleich, sagen wir mal vielleicht so.
Die Eltern hatten Wurzeln im Sudetenland. Spielte das noch eine Rolle in Berg am Laim?
Durchaus. Meine Eltern waren schon so, also es gab sicher so ein kleines Trauma oder eine Traurigkeit, das alte Zuhause verloren zu haben. Also aber sie wollten nicht mehr zurück. Also sie wollten nicht jetzt in den Ostblock und in die Tschechische Republik. Das wollten sie nicht mehr. Sie waren schon froh, in Westdeutschland zu sein.
Und haben auch den Söhnen nicht eingeimpft. Ihr seid eigentlich woanders her.
Nee. Also das war überhaupt kein Thema. Nein.
Der Peter ist dann mit 10 Jahren auf die Münchner Sommerolympiade aufs Gelände. Gibt es da noch Erinnerungen? Sommer 72?
Die Olympiade 72, klar. Also es war unvergesslich. am Königsplatz, als die olympische Fackel reingelaufen wurde und das Feuer in München entzündet wurde. Es war so eine totale andere Stimmung in der Stadt. Es war auf einmal hier so, Dorf wird international, so kam es einem vor irgendwie. Und ich war da jeden Tag.
Als Zehnjähriger.
Auf dem Olympiagelände. Ich war da jeden Tag. Ich habe damals auch Briefmarken gesammelt und ich habe mir da jeden Tag einen Sonderstempel geholt. Und ich hatte dann alle 52 Sonderstempel komplett. Und ich habe irgendwann mal meine Briefmarkensammlung verkauft und hat der Händler gesagt, das ist was Besonderes. Naja, aber auf jeden Fall diese Olympischen Spiele, das war halt so. Da hat sich die Stadt bewegt, ja. Da wurde anders gebaut, die U-Bahn kam, die S-Bahn kam, also die Fußgängerzone kam. Ja, also es war irgendwie ein ganz schöner Sprung für die Stadt, sage ich mal.
Ja, ein gewaltiger Umbruch, in der Musik allerdings auch, dann wenig später, denn als es losging mit dem Punk, waren sie 14. Sex Pistols, The Clash. Hat sie das unmittelbar erreicht und hat es gleich Folgen gehabt?
15. Ja, ist euer Sender ist schuld, BR. Thomas Gottschalk hat damals Pop nach 8 gemacht. Auf Bayern 3, glaube ich, war das. Und der hat dann Sex Pistols gespielt. Also ich saß da immer in der Küche mit meinem Kassettenrekorder, Mikrofon vom Lautsprecher. Und hab, also wir hatten keine Stereoanlage, das Geld war nicht da, sondern so aufgenommen. Und dann war auf einmal Thomas Gottschalk aus England, aus den Charts, Sex Pistols gespielt.
Playing Record gleichzeitig.
Und das hat mein Leben irgendwie verändert, muss ich sagen. Also diese Platte hat mich total umgehauen und hab die dann auch mit mal in die Schule genommen und hab unseren Englischlehrer gefragt, den ich nicht mochte, der mich auch nicht mochte anscheinend, was das so heißt, Nevermind the Bollocks, das war der Titel der Sex Pistols und der konnte, der hat es einfach nicht übersetzt. Am nächsten Tag hat er mich in der Früh gleich drangenommen für die Vokabeln, habe ich glaube ich wieder eine 6 einkassiert, ich wäre fast wegen Englisch durchgefallen, unglaublich, wo ich dann mit Musik so viel, in englischer Musik so viel
was
zu tun hatte.
Was heißt denn Nevermind the Bollocks?
Scheißegal mit dem Scheiß oder so, Nevermind the Bollocks, so, oder.
Okay, das ist eine recht direkte Übersetzung. Scheiß dich um nix, Nevermind the Bollocks.
Ja, vielleicht sowas.
Mhm. Da passt ja dann auch das Können am Bass dazu, oder? Im Milbertshofener Jugendzentrum. Für ein paar Sekunden waren Sie mal Musiker, oder?
Sie sprechen auf diesen unglaublichen Moment an, in diesem Milb-Zentrum. Das war ein ziemlich punkiges Freizeitheim, wo die Klos oft unter Wasser standen. Und die Hausband hieß Kakerlake, hatte auch einen gewissen Grund, weil wirklich Kakerlaken über die Tische liefen. Also es war unglaublich eigentlich, unvorstellbar heute. Und die Hausband hieß Kakerlake und die hat dann ab und zu gejammt und dann haben die einfach so gesagt, da hast du einen Bass, jetzt spiel halt mal selber und so. Und so war man auf einmal auf der Bühne gestanden, es war Wahnsinn. Ja.
Das heißt ja angeblich, der frühe Punk konnte nichts und wollte auch nichts können.
Ja, jeder konnte, jeder sollte, ja. Die Ungeschulten, ja, die MusikerInnen, ja.
Aber Sie haben so ein bisschen Jekyll and Hyde-Leben geführt, denn in echt haben Sie mittlere Reife gemacht und dann ging es zu Opel als Mechaniker?
Nein, als Großhandelskaufmann, eine Lehre als Großhandelskaufmann.
Mhm. Und das war Ihrs?
Mehr als Mechaniker. Ich wurde gleich mal abgezogen von einer Filiale, als ich einen Ölstand messen sollte. Das konnte ich gar nicht. Ich konnte eher Rechnungen schreiben und Buchhaltung und sowas. Da hatte ich ja irgendwie so ein Faible dafür. Auch schon in der Schule. Und ja, ich habe halt da ich habe verkürzt und dann 2 Jahre gelernt. Und dann war ich auf Stromboli einen Monat und dort wurde mir dann klar, dass ich dieses Leben in so 40-Stunden-Woche und in einer Firma zu arbeiten, in einem Beruf, der mich nicht ausfüllt, dass das nichts für mich ist. Und dann habe ich meinen Traum verfolgt. Dann habe ich mein ganzes Geld zusammengepackt und 624 Mark Gesetz gab es damals, habe ich abgehoben. Die Bank war, sie spinnen, sie verzichten auf ihre ganzen Prämien, das war mir egal. Ich habe dann alles Geld abgehoben und bin nach London zu Rough Trade und habe dann dort Platten eingekauft. Und das war sozusagen das Start für den Laden. Und ich habe damals auch angefangen, so in kleinen Clubs Platten zu verkaufen. Konnte dann mit verhältnismäßig kaum Kapital irgendwie schon agieren. Ja.
Mutig oder naiv? Mit 19 sein ganzes Geld in ein paar hundert Platten stecken.
Beides. Also ich wundere mich, ich bin dem lieben Gott wirklich dankbar, dass ich damals so viel Mut hatte, um das zu machen. Und auch diese Vision hatte, Plattenladen aufzumachen. Mich hat diese ganze DIY-Independent-Music-Kultur total begeistert. Was im Zusammenhang mit Punk und New Wave entstanden ist, diese neue Kultur mit eigenen Vertriebswegen. Und meine Mutter war fassungslos, dass ich dann gekündigt habe. Und mein Vater hat mich eher unterstützt und Schreiner gewesen, Schnitzer. Und er hat die ganzen ersten Plattenregale gebaut für den Laden und hat mir auch manchmal einen 50er zugeschoben oder einen 20er.
Der Gute.
Ja.
Und hat innerlich gehofft, dass das gut geht. Und es wurde auch recht schnell eine Art Szenetreff, oder?
Ich glaube, man kann sagen, ich war da so, wie sagt man so, right place, right time. Ja, es war 82. Der Laden ging von Anfang an, ist es gut gelaufen, sage ich mal so.
Rund um den 20. Geburtstag. Aber wo ich mir dachte, das ist ein schlechter Treppenwitz. Im selben Jahr wurde ein neuer Tonträger präsentiert. Eine kleine Silberscheibe namens
CD.
Die Kompaktdisc. Aber hat Ihnen geschwant, was das für die Langspielplatte heißen kann?
Ehrlich gesagt, nein.
Aber es war eine Lawine dann. Und es gab ein Jahr 2002, da wurde mehr gebrannt und raubkopiert als verkauft. Da dürften Sie auch ein bisschen Existenzsorgen bekommen haben, oder?
Ja, das war ein Einbruch bei uns im Plattenladen. Und wir haben ja damals auch viel CDs dann auch verkauft. Nicht nur, aber also es war immer sehr stark Vinyl, was wir verkauft haben, aber auch CDs. Und das war dann schon spürbar.
Ja, vor allem, man konnte ja Musik in der gleichen Qualität einfach duplizieren, digital. Zuletzt, was ich noch spannend fand in der Vorbereitung, auf Wikipedia findet man unter Erlösaufteilung von Musik, vor 20 Jahren allerdings, von einer 15-Euro-CD gehen an den Künstler 1 Euro. Einer von 15. Ist das heute immer noch so?
Ja, ich denke, es ist ähnlich, ja, ja. Circa, ich schätze mal 1,20, sowas ist vielleicht eine normale Lizenz an die ausführende Band. Und dann kommt aber auch noch 1,20 GEMA dazu. Also das darf man nicht vergessen. Also die Autoren, die Texter kriegen ja auch nochmal. 2,50 ist mindestens, geht an Band und Autoren.
Aber in Streaming-Zeiten wären die Bands heilfroh, über ein Siebtel.
Bei diesen ja, Mikrocent-Beträgen, klar. Ja.
Zu Gast bei Norbert Joa. Auf Bayern 2. Peter Wacher. Technopartys im Ultraschall.
30 Jahre her und noch ein bisschen länger der Beginn des Techno in Deutschland. Ich habe nochmal nachgeschaut. Dr. Mottes, erste Love Parade, Sommer 89 auf dem Berliner Kuhdamm. 150 Leute hinterm Lautsprecherwagen. Das Motto: Friede, Freude, Eierkuchen. Sie lachen mich an. Wie sahen die Anfänge des Techno in München aus?
Im Babalu, glaube ich. Michi Kern hat da Partys gemacht. Westbam hat da aufgelegt. Hell hat am Ende vom Tanzlokal Größenwahn die ersten Klonk- und Techno-Sachen gespielt. Reinfließen lassen. So ging das hier los.
Jetzt sind Sie doch Altpunk vom Gefühl her. Hatte Techno nicht was Maschinelles, Seelenloses?
Naja, es gab ja in der New Wave Punk-Zeit auch schon elektronische Musik, die mich sehr begeistert hat. Also ich gehörte jetzt nicht zu den sogenannten Punk-Rockern, die nur Rock gehört haben, sondern mich hat ja auch immer sehr experimentelle Musik interessiert und auch so deutsche Bands wie Der Plan oder Residence, und die haben sehr stark schon damals mit Elektronik gearbeitet. Und für mich war Synthesizer und synthetische Klänge waren für mich jetzt nicht unmenschlich. Nee.
Kraftwerk ist ja ein Riesending.
Kraftwerk zum Beispiel, ja klar.
Geworden.
Ja. Und was mich so total begeistert hat, war aber diese Radikalität dieser Musik. Also die mich auch an gewisse Punk-, New Wave-Bands erinnert hat, aber ich fand es nochmal eine Nummer anders als diese, vor allem aus USA, Chicago, vor allem Detroit, die von Schwarzen produzierte Musik hier rüberkam, die komplett anders klingen. Also diese Auflösung von diesem Strukturen, ja, Strophe, Song und so weiter. Das hat sich total aufgelöst in dieser Musik. Und sie war auch hauptsächlich Instrumentalmusik, also die...
Eine Band, die nie müde wird.
Ja, und man hatte das Gefühl, es ist jetzt eigentlich eh alles gesagt worden. Also von Bob Dylan bis Sex Pistols, von irgendwelchen Anarcho-Bands. Es ist eigentlich alles gesagt worden. Wir brauchen nichts mehr sagen. Ja. Und
wir warten auf nur noch auf den erlösenden Bums.
Und auf einmal ging es darum, nicht mehr auch nicht vorne an eine Richtung Band zu schauen, in einer Richtung, sondern die Leute haben getanzt, zusammengetanzt. Der DJ war, das kam dann später mit so Leuten wie Sven Vett, dass die den angehimmelt haben, aber am Anfang war das nicht so. Und es war eine ganz andere Art, wie man ausgeht, wie man tanzt. Ich weiß noch, wir waren da in Berlin im Tresor das erste Mal, 91. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Da hat Blake Baxter und Jeff Mills aufgelegt. Und Dorle und ich haben die ganze Nacht durchgetanzt. Ohne Drogen. Uns ist hinten runtergelaufen. So geil war diese Musik.
Energie im Maschinenraum. Ich war leider nie drin in diesem ersten Club Ultraschall. Sommer 94 bis 96 in der alten Riemer Flughafenkantine. Nehmen Sie mich mal mit rein. Wie sah es denn da aus? Was war denn da für ein Grundgefühl in der Luft?
Ja, das war ja die ehemalige Küche, soweit ich weiß, vom Flughafen. Also so fürs Catering der Flugzeuge. Und wir hatten das Glück, dass Wolfgang Nöth, dieser Halbmogul, hat uns diesen Laden aufgedrängt. Und sonst, wir hätten ja nie das Kapital gehabt, irgendwas selber aufzumachen. Der Tanzflur war gekachelt, war nicht einfach mit Akustik. Und wir hatten da so eine Connection zur Filmstadt München. Da haben wir so eine Raumschiff-Deko, die nicht mehr gebraucht wurde, haben wir abgezogen, die haben wir in einen Raum reingebaut. Also es war wie so ein Raumschiff da.
Da brauche ich gar keine Drogen mehr.
Dann gab es so einen riesen Tanzflur, dann gab es eine Teebar, dann gab es so einen Raum, der war mit schwarz Licht und da wurden so Sitzelemente im Weiß mit so Neonstreifen reingebaut, die dann nachts so total gefunkelt haben und an der Decke waren so Spiralen, die sich gedreht haben.
Hatte auf der Tanzfläche Designer waren was
so klein. Das waren alles Freunde, wir haben alle so zusammen irgendwie da unser neues Zuhause gebaut. Ja.
Jetzt könnte man mittlerweile einen Veteranentreff draus machen, oder? Ich habe mal nachgeschaut, Dr. Motte ist 63, Westbam 59, Sven Väth wird 60. Die ja, machen alle noch?
Die machen alle noch, ja. Ja.
90er hören die noch? Hören die noch was?
Gute Frage. Wenn die immer nach ihrer Party sich Ruhe gönnen, dann Silence, dann vielleicht hören sie noch.
Sie haben gut. Ja auch aufgelegt, oder? Bis zum Morgengrauen ja, manchmal.
Ich habe das jetzt nicht so professionell betrieben, ja, sage ich mal so. Also ich habe das so Spaß gemacht und wenn ich jetzt mal ab und zu in der Favoritbar auflegen darf, dann freue ich mich. Aber meine Sets sind so ein bisschen sehr divers und ich lasse dann auch gerne mal so Sachen aus der alten Zeit, aus der Punkzeit oder so mit einfließen. Also ich bin jetzt nicht der typische Club-DJ mehr.
Und wenn Sie Ihre Sachen auflegen von vor 30 Jahren, hat es dann so einen Hauch Retro-Elvis-Sound, der alte Techno?
Man ist sehr überrascht, wie modern es klingt. Wenn man heutzutage so eine Underground Resistance, so eine Babyford auflegt, gerade Babyford habe ich letztes Mal eine aus dem Regal gezogen, die ist irgendwie Baujahr 94 so. Man denkt, das ist jetzt erschienen. Das ist so futuristisch. Das hat ja die Musik auch so ausgemacht. Also es ist so zeitlos. Es gibt viele Sachen, die sehr zeitlos sind aus dieser Zeit.
Also Sie werden auch noch Techno im Altenheim hören.
Das wird sehr interessant, weil es kommt ja jetzt so auf die Altersheime so eine Generation zu, die dort auch ihre Zeit verbracht haben. Also könnte es auch zum Sonntagstee auf einmal könnte es passieren, dass dann Techno-DJs auflegen, ja?
Und ich lasse dann an meinem Rolli die Blinker leuchten.
Ja.
Ja. Ja, ja, ich habe mir das neulich auch gedacht. Ich hatte jemand hier, der meinte, dass Beatles und Stones natürlich schon längst jetzt die Altenheime erreicht haben.
Längst, ja. Rollato Disco, sage ich nur. Rollato Disco.
Und das war alles mal Jugendbewegung. Wird es einem ganz anders. Oder denkt man sich, die Musik kennt gar keine Zeit. Die ist immer jung und hält einen auch jung?
Ich finde schon. Also das Musik ist so, ich sag mal, die Neugierde hält einen, glaube ich, jung. Ja, also wenn man offen ist, also es gibt ja Leute, die aufgehört haben, die sagen, ja, mit Stones, das war's dann oder so Hippie-Zeit.
Und so das, klingen dann auch die Partys.
Die neue Musik ist keine Musik mehr, ja, und so. Und die, also man, ja, das ist so eine Einstellungssache, sage ich mal. Wenn man neugierig bleibt, es muss jetzt ja nicht nur wegen Musik sein, sondern insgesamt so im Leben, ich glaube, das hält jung.
Dann lauschen wir mal gemeinsam. Eine Band, die Sie auch lange kennen und auch schätzen. The No Twist aus Weil. Ich sag schon Englisch. Weilheim. Aus Weilheim. Spielen oft in Puch. Da redet man gleich drüber, übers Festival. Pilot.
Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Peter Wacher als DJ-Upstart ins Musikbusiness.
Die große Zeit ist so 20, 30 Jahre her als DJ. Weiß gar nicht, könnten, wollten Sie noch auflegen zum Sonnenaufgang?
Sonnenaufgang ist immer eine wunderschöne Zeit zum Auflegen. Da kann man einfach ganz tolle andere Musik spielen.
Aber bis dahin muss man erstmal aufbleiben.
Ja. Wenn man umgeben ist von sympathischen Menschen und toller Musik, ist das jetzt auch nicht so eine Kunst. Obwohl ich das jetzt nicht mehr so betreibe wie damals, muss ich auch sagen. Also bin da einfach jetzt auch für mich dann auch oft zu alt und gehe lieber früh ins Bett.
Wie
also
früh?
Was heißt früher? Früher, also sage ich mal so, 1, 2 ist so meine Zeit, also ist für mich früher ins Bett, ja genau.
Und sonst war es 4, 5?
Ja, klar, oder später. Also der Club ging ja oft bis 8 und dann, bis man dann aus dem Club draußen war, war es mittags, ja, sage ich mal so. Dann saß man ja noch zusammen mit der Gang, mit der Mannschaft und ja, es war ein ganz anderer Lebensstil natürlich, ja.
Wahnsinn. Mit der 21-Jährigen in den letzten Monaten schon mal tanzen, ihrer Tochter?
Ja, wir waren mal tanzen. Wir waren sogar mal zusammen in Berlin im Sisyphus-Club. Es war ein bisschen komisch, so, weil für mich wäre es unvorstellbar gewesen, mit meinen Eltern in einen Club zu gehen. Und meine Eltern hätten das ja auch nie gemacht. Aber dass sich jetzt so die Kinder so einfach mit den Eltern ausgehen, das finde ich
eigentlich ganz schön, ne?
Ja, das ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie auch, ja, man trennt sich dann doch lieber. Also zusammen tanzen ist mir dann zu viel.
Ist dann irgendwie peinlich. Aber es ist schade, wie wenig getanzt wird ab einem bestimmten Alter, auch auf Feiern.
Ja, es ist nicht gesund.
Nee, man sollte sich bewegen. Ihr Leben war reichlich bewegt und Sie haben aber auch ein paar Konstanten drin gehabt. Ihre Partnerin, Sie haben es vorhin gestreift, die Dorle, mit der haben Sie auch die Rote Sonne eröffnet, oder?
Ja, unter anderem. Also wir hatten ein bisschen fünf Leute in der GmbH.
Und dort sieht man sich auch weiterhin. Man ist geschäftlich verbunden.
Man ist geschäftlich verbunden, ja.
Aber Ihr Privatleben spielt jetzt wo? In welchem Stadtteil?
Jetzt in Schwabing-West.
Und die Weggefährten von 1, kreuzen die manchmal noch auf?
Ja, mit gewissen Leuten pflege ich einfach weiterhin eine Freundschaft.
DJ Hell, FSK, Schamoni, Konsole.
Ja, hat man immer wieder zu tun mit den Leuten. Amache hat man 20 Jahre nicht gesehen und trifft sie auf einmal wieder. Das ist auch wunderbar.
Vielleicht in Puch in 8 Wochen. Mitte Juli geht es wieder los. Sie sind da seit 10 Jahren im Team, buchen das Ganze. Jetzt weiß ich nicht, kann ein Schweinehügel bei Jetzendorf eine Art Olymp sein?
Der Olymp der Münchner Subkultur, oder? Sowas in der Art, ja. Es könnte hinhauen.
Was macht Puch so besonders?
Dieser idyllische Platz, es ist einfach so ein natürliches Theater mit Obstbäumen. Normalerweise weiden dort die Mutterschweine. Es ist ein Bauernhof, der auch selber das Futter anbaut. Eine sehr nette Familie, die dort das betreibt, die Lehmeyers. Und das ganze Festival wird von so einer ehrenamtlichen Truppe gemacht. Und das macht einfach so einen gewissen Charme und Charisma aus, dass das einfach ganz anders abläuft. Das ist ein Hof mit einer Alleinlage und man hat überhaupt keinen Zaun und die Leute dürfen einen Picknickkorb mit reinbringen.
Das heißt, ich könnte von außen mich einfach daran wanzen.
Ja, das macht man nicht, ne? Und man könnte, ja, aber das macht man nicht, ja. Man, jeder hat ein Bändchen, irgendwann fällt es auf an der Bar vielleicht, aber.
Was sind die Preise da? Man ist ja Kummer gewohnt mittlerweile.
Ja, 4 Euro kostet die halbe Bier und, oder? 3,50. Und Eintritt haben wir dieses Jahr ist jetzt auf 45.
45 Euro?
Ja, für 6 Bands, ja.
Ein Zehntel von Taylor Swift.
Ja, und dafür bekommt man eigentlich ein sehr gutes, sehr schönes Potpourri an Bands und Musik.
Weil die Bands auf vieles verzichten oder weil es wirklich grundsätzlich möglich ist für 50 Euro sowas?
Es ist grundsätzlich möglich.
Und das, was Adele und Taylor Swift machen,
das landet woanders, ja.
Ist auch möglich.
Ja, das landet woanders, ja.
Andererseits ist der Aufwand natürlich auch gewaltig, was da an Bühnen und Equipment und Lichtinstallation reingeschleppt wird.
Richtig.
Waren Sie mal auf einem 200-300-Euro-Konzert die letzten Jahre?
Ich wollte unbedingt Jane Birkin noch sehen, aber leider wurde die Tour dann abgesagt hier im HP 8 Gasteig, weil und dann ist sie kurz danach verstorben. Da hätte ich 120 Euro bezahlt fürs Ticket.
Aber das ist so Ihre Linie? Da sagen Sie, da ist dann irgendwann Schluss?
Also weil ich die Dame sehr verehre, also hätte ich vielleicht auch 150 bezahlt. Ja, aber eigentlich ist da Schluss. Ja. Also ich würde auch gerne aufs Pet Shop Boys Konzert gehen, aber das ist mir zu teuer.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie rechnen im Großraum München durch Adele mit Gesamtumsatz von 1 Milliarde. Ist das toll? Ist es gespenstisch? Ist es beunruhigend?
Ich finde, das ist wie Profifußball, also das ist gespenstisch. Da entsteht so eine Ungleichheit, also es gibt viele sehr talentierte junge Bands, ja, die irgendwie dahin krebsen, kleine Clubs, die dahin krebsen und dort läuft so ein Business, also irgendwie, da ist halt auch, irgendwie ist das nicht im Gleichgewicht, sage ich mal so.
Ja, weil wenn man anguckt, wer in die Stadien kommt, das ist ja recht schnell ausverkauft, man meint, Corona ist vollends überwunden. Für die sogenannte zweite Reihe und die mittleren Hallen und so, stimmt das gar nicht?
Also die kleinen Clubs haben schon Probleme. Also wir sehen das auch bei uns und ich weiß das auch aus befreundeten Läden, ob es in Leipzig oder in Hamburg ist, egal. Gerade wenn man Bands bucht, die jetzt, sagen wir mal, noch nicht so etabliert sind. Ja? Und es ist sehr viel unterwegs und ja, sagen wir mal, man sieht auch, dass die Leute jetzt auch so in der Stadt von München jetzt nicht so viel Geld haben, um sich andauernd überall einen Eintritt leisten zu können. Und dann, man ist ja nicht nur der Eintritt, man will ja dann auch was trinken und so weiter. Vielleicht fährt man mit dem Taxi heim. Das ist einfach brutal teuer, also sich so Kultur zu leisten. Und da muss man sich schon nochmal Gedanken machen, wie man da weiterkommt, damit das weiterhin Bestand hat. Eine bunte, diverse Musikkultur.
Es wäre ein Jammer, wenn es das nicht mehr gäbe und nichts mehr zu entdecken gäbe. Soweit ich mich erinnere, eine Langspielplatte hatte um die 40 Minuten, 42 Spielzeit. Mhm. Ja. Wir hatten 53 Minuten. Was legen Sie für sich heute noch auf, heute Abend, wenn Sie heimkommen nach Schwabing?
Zuletzt hatte ich so rituelle Musik aus Sizilien gehört, so Tarantella, also so, wo die Leute so tanzen wie so Spinnentanz mit ein bisschen Elektronik vervollständigt haben.
Wow, ein weites Feld. Bei 13.000 Platten gibt es da auch Mozart, Bach und Beethoven?
Klassik noch nicht so viel.
Bei 13.000?
Klassik noch nicht so viel, obwohl ich das auch sehr schätze, aber Klassik noch nicht so viel.
Und ab und an sogar Stille. Und wir zwei.
Unbedingt, unbedingt.
Schweigen jetzt. Und ich bedanke mich bei Peter Wacher. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Das Gespräch mit ihm finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Podcast Dreimal Besser vom BR24-Team. Die recherchieren in Kenntnis der Weltlage, wie es besser laufen könnte. Und das könnte es.